Thank you. was jetzt geschieht, was wir sehen und hören und singen und sagen und beten und segnen, das sei eingebettet und angefangen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 9. Sonntag nach Trinitatis, der 10. nach Pfingsten. Willkommen hier im Gemeindehaus und willkommen zu Hause am Telefon. Lasst euch grüßen mit der Herrnhuter Losung dieses Tages aus Psalm 113. Wer ist dem Herrn gleich, unserem Gott, der hoch droben thront, der tief hinunterschaut auf Himmel und Erde, der aus dem Staub den Geringen aufrichtet? Lasst uns Gott anrufen und ihn preisen mit Worten aus dem 63. Psalm. Er steht nicht im Gesangbuch, aber auf dem Zettel. Und ich bitte die Fensterseite mit mir anzufangen und die Orgelseite, die nach rechts eingerückten Verse, zu sprechen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir, aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist.
So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich.
So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben.
Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann.
Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.
Denn du bist mein Helfer, und unter den Schatten deiner Flügel frohlocke ich.
Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Kommt, lasst uns anbeten. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ja, ich lese ihn gern, den 73. Psalm. Doch mache ich mir die Worte wirklich zu eigen. Ich fürchte, davon bin ich weit oder noch weit entfernt. Herr, wir bitten dich, erbarme dich unser. Gott hat es durch den Propheten Jesaja seinem Volk ausrichten lassen, möge er es doch auch für uns gelten lassen. Es sollen wo Berge weichen und Hügel hinfallen, Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Gott des Himmels und der Erde, aus Abend und Morgen ward ein neuer Tag. Dies und dass wir nicht, noch immer nicht gar aus sind, das ist wohl eins der größten Wunder. Dein Name sei gepriesen. Nun lass es auch unter uns und in uns heller Morgen werden. Erquicke uns durch dein Wort und sei geistesgegenwärtig bei uns, dass wir es beherzigen. Das bitte ich dich durch Christus im Heiligen Geist.
Sie hören die Lesung aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 20 und 21. Du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, weder für Geld noch für Speise, noch für alles, wofür man Zinsen nehmen kann. Von dem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, aber nicht von deinem Bruder, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allem, was du unternimmst in dem Lande, dahin du kommst, es einzunehmen. Herr, lass meinen Gang gewiss sein in deinem Wort. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Lasst uns antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden vom Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Herr, für dein Wort sei hochgepreist, Nummer 196. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Ich lese nach der Übersetzung der Neuen Zürcher Bibel. Es ist wie mit einem, der seine Knechte rief, bevor er außer Landes ging und ihnen sein Vermögen anvertraute. Und dem einen gab er 5 Talent, dem anderen 2, dem dritten 1, je nach seinen Fähigkeiten. Und er ging außer Landes. Sogleich machte sich der, der die 5 Talent erhalten hatte, auf, handelte damit und gewann 5 dazu. Ebenso gewann der, der die 2 hatte, 2 dazu. Der aber, der das eine erhalten hatte, ging hin, grub ein Loch und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und der, der die 5 Talent erhalten hatte, trat vor und brachte 5 weitere Talent und sagte: Herr, 5 Talent hast du mir anvertraut, 5 Talent habe ich dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du bist ein guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Da trat auch der mit den 2 Talent hervor und sagte: Herr, 2 Talent hast du mir anvertraut, 2 Talent habe ich dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du bist ein guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Da kam auch der, der das 1 Talent erhalten hatte und sagte: Herr, ich wusste von dir, dass du ein harter Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und weil ich mich fürchtete, ging ich hin und verbarg dein Talent in der Erde. Da hast du das Deine. Da antwortete ihm dein Herr: Du böser und fauler Knecht. Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, und ich hätte bei meiner Rückkehr das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talent hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden, und er wird haben im Überfluss. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird sein Heulen und Zähne klappern. Liebe Schwestern und Brüder, vor 53 Jahren, am 1. Juli 1969, wurde Gustav Heinemann als Bundespräsident vereidigt. In seiner Ansprache sagte er anschließend: Es gibt schwierige Vaterländer. Eines von ihnen ist Deutschland, aber es ist unser Vaterland. Ähnlich könnte ich jetzt sagen: Es gibt schwierige Erzählungen. Eine davon ist diese, die wir gerade gehört haben. Aber es ist unsere Erzählung, die heute dran ist. Also, was ist das für ein Herr? Er besitzt ein riesiges Geldvermögen. Die Summen, die da genannt werden, auch wenn man sie nicht ganz genau auf Euro und Cent berechnen kann, die Summen sind für die größte Mehrheit der Bevölkerung auch damals absolut unerschwingliche Vermögen. Er hat ein riesiges Geldvermögen und brennt dafür, es zu vermehren. Genug ist nicht genug. Er ist nicht darauf angewiesen, sich um alles selbst zu kümmern. Denn er besitzt Sklaven. Sklaven sind das, Douloi, nicht Knechte. Und die erledigen die Arbeit für ihn. Sie kennen das Metier, die sind Fachleute, Finanzfachleute. Ihnen kann er getrost alles anvertrauen, getrost, denn auch sie gehören ihm ja. So kann es sich der Herr, da steht tatsächlich immer Kyrios, der Herr leisten, auf unbestimmte Zeit ins Ausland zu reisen. Wir erfahren nicht wohin, auch nicht wozu, ob er dort Geschäfte machen will oder ob er nur mal Urlaub oder gar Bildungsurlaub machen will oder ob er nur mal raus will. Auf jeden Fall, er ist dann mal weg. Und die Sklaven? Sie sind für diese Art von Geschäften, also andere übers Ohr zu hauen, sie sind dafür zwar ausgebildet, aber unterschiedlich begabt und geeignet. Das hat der Besitzer der Sklaven klar erkannt. Jeden Einzelnen. Und er lässt sie dementsprechend für unterschiedlich hohe Summen und den Umgang damit zuständig sein. Aus seiner Sicht eine kluge Unterscheidung. Während der Abwesenheit ihres Besitzers funktionieren jene beiden Sklaven, die mit größeren Summen ausgestattet worden sind, ganz im Sinne ihres Herrn. Sie verdoppeln jeweils den ihnen anvertrauten Betrag. Auf welche Weise die das zustande bringen, erfahren wir nicht. Vermutlich durch Geldverleih gegen Zinsen, gegen hohe Zinsen, gegen zu hohe Zinsen. Der dritte Sklave macht bei solchen Geschäften, die, wie wir vorhin gehört haben, gegen die Regeln der Tora verstoßen. Du sollst keine Zinsen nehmen. Jedenfalls nicht von einem Bruder. Der dritte macht bei solchen Geschäften nicht mit. Und er tut das, was die rabbinische Rechtsprechung für den Umgang mit anvertrautem Geld empfiehlt. Wenn sie sagen, also für solche Fälle, wo einem Geld anvertraut wird, für Geld gibt es eine sichere Aufbewahrung nur in der Erde. Vergraben. Das in Ordnung. So heißt es im Talmud. Wir ahnen, das ist seinem Besitzer zu wenig. Nach langer Zeit kommt der Herr der Sklaven wieder nach Hause und fordert Rechenschaft errechnet ab. Er hört sich an, wie erfolgreich die beiden ersten Sklaven in seinem Sinne gewirtschaftet haben. Das kann dich überraschen. Es ist ja auch heute noch so üblich, dass sie mit Lob überschüttet und befördert werden. Spannend ist nun der Auftritt des dritten Sklaven. Denn der dritte Sklave ist der einzige weit und breit, der seinem Besitzer offen und klipp und klar sagt, was der für einer ist. Ich kenne dich, du erntest, wo du nichts gesät hast. Du sammelst, wo du nichts ausgestreut hast. Was der dritte Sklave da sagt, ernten, wo man nichts zu ernten hat eigentlich, einsammeln, wo man nichts einzusammeln hat, dass diese Formulierungen gehören zu den schlimmsten Vorwürfen, die in der Bibel die Propheten gegenüber den jeweiligen politischen und ökonomischen Eliten erheben. Und der Sklave fährt fort, die haben es gehört, ich fürchte mich. Deshalb habe ich mein Geld in die Erde vergraben. Wir können ergänzen, wie es sich gehört. Hier hast du es zurück. Und interessant ist nun die Reaktion des Herrn. Wie reagiert er auf diese Offenheit? Er weist die Vorwürfe nicht etwa zurück, sondern bestätigt sie. Ja, so bin ich. Und wenn du das wusstest, dann hättest du mein Geld wenigstens zu einer Bank bringen müssen. Dann hätte ich jetzt nicht nur mein Geld zurück, sondern obendrein die Zinsen. Du hättest müssen. Immer dieses, du hättest müssen. Man fragt sich, was hätte dieser Herr wohl zu einem Sklaven gesagt, der ganz in seinem Sinne alles riskiert hätte und dabei alles verloren hätte? Dass der dritte Sklave nun nicht belohnt, sondern abgestraft wird, kann man aus der Logik seines Besitzers erwarten. Im Gegensatz zu den ersten beiden Sklaven hat er sich für ihn als unbrauchbar erwiesen, als Fehlinvestition. So muss er das ihm anvertraute Geld zurückgeben und der erste Sklave erhält es als Bonuszahlung. Und begründet wird diese Aktion mit der sprichwörtlich gewordenen Einsicht in den kapitalistischen Alltag. Wer da hat, dem wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. So ist das bis heute. Das ist ja schon zynisch genug. Aber Matthäus begnügt sich nicht damit und lässt den Herrn der Sklaven, wie soll ich sagen, noch eins draufsetzen. Werf den unnützen Sklaven hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Das ist eine Formulierung, so formuliert die Bibel die Strafe für diejenigen, die beim jüngsten Gericht schlecht abschneiden. Geht's noch? Und jetzt? Mir kommt Marcel Reich-Ranicki in den Sinn, wenn er Bert Brecht zitiert immer wieder. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Diese Erzählung, diese Parabel beginnt mit den Worten Hosbagar Anthropos. Es ist wie bei einem Menschen, der, und dann wird erzählt. Es ist wie. Was ist wie? Oder wer ist wie? Und wie was? Wie der Sklavenbesitzer und sein Verhalten? Wie die Sklaven und ihr Handeln? Wie das, was sich in der Abrechnungsszene abspielt? Und weiter, wozu erzählt Matthäus das? Was sollen wir lernen, wenn wir das hören? In vielen Gleichnissen verhält es sich so, dass ein darin auftretender Herr, Kyrios, oder eine andere Autoritätsfigur für Gott steht oder für den auferstandenen und erhöhten Messias Jesus. Hier auch können wir sagen, so wie dieser Sklavenbesitzer, so oder so ähnlich ist Gott. So unbarmherzig, so hartherzig, so profitorientiert, bliebe uns das nicht im Halse stecken, wenn wir das sagen wollten. Vielleicht geht es ja weniger darum, als vor allem darum, dass Matthäus uns dieses jetzt eingeschärft haben will. Wir sind wie Sklavinnen und Sklaven unseres Herrn. Und er wird uns, wenn er wiederkommt, wovon wir ja jeden Sonntag reden, er wird uns, wenn er wiederkommt, zur Rechenschaft für unser Tun und Nichttun ziehen, jede und jeden Einzelnen. Und er wird uns lohnen, so oder so. Sollen wir das lernen? Aber können wir sagen, der Gott der Bibel, wenn von ihm als richtender Gott die Rede ist, sei wie ein solcher ungezügelter Herr der Sklaven? In der Bibel klingt es sonst ganz anders, wenn von Gott als dem Richtenden die Rede ist. Das ist oft der Fall, zum Beispiel im Magnificat. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Der Opfer der Geschichte und der Politik und der Wirtschaft, der Opfer oder die Opfer werden groß gemacht im Gericht. Ein unverzichtbarer Gedanke. Schließlich, was ist mit Talent gemeint? In der Erzählung geht es dabei um nichts als Geld. Talent ist eine Gewichtsangabe, die auch zur Bezeichnung dann von Geldmengen verwendet wurde. Die Frage ist, an was sollen oder können wir dabei denken? Im Laufe der Zeit sind etliche Deutungen entwickelt worden. Zum Beispiel, gerade unter protestantischen Kreisen, das uns anvertraute, uns als Gemeinde anvertraute Gut oder Talent sei das Wort Gottes, das Evangelium, das zu hören und weiter zu sagen und so zu vermehren, das sei, was unser Herr von uns erwartet. Kann man kaum widersprechen. Aber soll das mit diesen Methoden geschehen? die Not von Menschen ausnutzend und von ihnen, in welcher Gestalt auch immer, Zinsen verlangend. Oder es wird gesagt, die uns vertrauten Talente seien die verschiedenen Gaben und Begabungen und Charismen, die wir in der Gemeinde haben und die wir fruchtbringend in den Lebensalltag der Gemeinde einbringen sollen. Unabhängig, wie viel Talent du hast. Bring's ein. Wiederum kann man schwer was gegen sagen, schon gar nichts gegen haben. Aber noch einmal, mit diesen Methoden, profitorientiert, überlassen wir mal den Evangelikalen in Amerika. Am geläufigsten ist wohl jene Deutung, wonach Gott von einem jeden Menschenkind erwarte, dass es seine Talente, seine Begabungen erkenne und was draus mache. Tut ein Mensch das nicht, dann hat er sich verfehlt. Heulen und Zähne klappern. Das ist schwarze Pädagogik, die aber bei vielen, wenn sie erstmal reingepaukt ist, nicht wieder rausgeht. Wie auch immer, Matthäus selbst gibt keine eindeutige Antwort. Er lässt hier, wie es man denn sagt, er lässt hier eine Leerstelle mit zwei E, Leerstelle, stehen und die erlaubt alle möglichen Deutungen. Schließlich ist das womöglich alles völlig anders zu verstehen. Ist der Sklavenbesitzer gar nicht ein Bild, sondern das Gegenbild für Gott? Ist der dritte Sklave eigentlich gar nicht der Verlierer, sondern die eigentliche Hauptperson, um nicht zu sagen der Held, der den Gehorsam innerhalb des vorgegebenen Systems verweigert und obendrein seinem Besitzer die Wahrheit ins Gesicht sagt, dass er nämlich ein beinharter, empathiefreier und ausbeuterischer Profitgeier sei. Der Einzige, der auch um einen hohen Preis Zivilcourage zeigt. Im Gesangbuch steht die Zeile, es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit. Ihr seht, es ist nicht möglich zu sagen, dass, wie Luther es oder in der Lutherbibel es bezeichnet ist, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, das ist nicht möglich zu sagen, es bedeutet eindeutig dies oder eindeutig das und nichts anderes. Es wäre theologisch unredlich, so zu reden, unverantwortlich. Wie viele biblische Texte und Geschichten, manchmal auch Sätze, ist diese Erzählung, wenn ich sage mehrdeutig, reicht es nicht. Genauer, wie der Bochumer Altersermittler Jürgen Eber es genannt hat, sie ist mehrdeutlich. Sie lässt vieles gleichzeitig aufleuchten und deutlich werden. Es gibt eine schöne, großartige Formulierung im 62. Psalm, die dieses Charakteristikum biblischer Texte, das ist typisch, die Bibeltexte, an der Stelle, die dieses kurz und genau zum Ausdruck bringt. Das ist nur ein Vers. Eines hat Gott geredet. Zwei Dinge sind's, die ich gehört habe. ein Wort, zwei Botschaften drin. Können auch drei oder mal mehr sein. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Amen. Das nächste Lied ist ein Kontrastlied zum Gebaren der Sklaven untereinander. Ich glaube, dass die Heiligen im Geist Gemeinschaft haben. 253. Gemeinde ist noch Folgendes mitzuteilen. Erstens die herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr in der Kirche und dann mit Pfarrerin Ruth Körver. Dann Einladung für den kommenden Dienstag. Der Besuchsdienstkreis trifft sich hier im Gemeindehaus. Herzlichen Dank für die Kollekte des vorletzten Sonntags. Sie war für die Ökumene und Auslandsarbeit der EKD bestimmt und erbrachte 197,70 €. Die Kollekte des heutigen Sonntags ist für den Deutschen Evangelischen Kirchentag bestimmt. Sie helfen mit ihrer Gabe, dass tausende ehrenamtliche Helfende während der Durchführung untergebracht und verpflegt werden können. Ohne die vielen Helfenden ist der Kirchentag nicht denkbar. Sie sind das pulsierende Herz, freuen sich, tatkräftig zuzupacken, sind unermüdlich im Einsatz, entsorgen Müll, stellen Papphocker auf, geben freundlich Rat und noch vieles mehr. Herzliche Einladung zum Kirchencafé im Anschluss an den Gottesdienst. Heute wieder draußen und die Möglichkeit, sich zu erfrischen und noch das eine oder andere Wort miteinander zu wechseln. Es sind noch zwei Todesfälle zu melden. Im Alter von 56 Jahren starb Lutz Gass. Herr Gass war wohl vor kurzem nach Mainz gezogen, aber noch in Wolf an der Mosel gemeldet und ist am vergangenen Freitag, am 12. August, vom Heimatpfarrer auf dem Friedhof Gonsenheim beigesetzt worden. Gestern war es in der Zeitung zu lesen, Dr. Hermann Dieter Müller ist am 4. August im Alter von, wenn ich richtig rechne, 79 Jahren gestorben. Er ist, wie ich weiß, aus dem Alltag und aus der Geschichte dieser Kirchengemeinde nicht herauszudenken, ebenso wenig wie aus der Arbeit und der Geschichte des Gonsenheimer Heimat- und Verkehrsvereins. Nicht zuletzt als Verseschmied. Ich vermute, sein Wirken wird noch durch den Kirchenvorstand, durch Pfarrer Nose oder Frau Pfarrerin Ruf-Körver gewürdigt werden. Gott des Himmels und der Erde, gedenke der Verstorbenen. Verliere sie nicht aus dem Sinn. Lass sie, wie wir sagen, bei dir sein, in deinem Wirkungskreis. Lass sie das Leben in Fülle haben. Denen, die nun durch Traurigkeit gehen, denen stehe bei durch Engel aus Fleisch und Blut und mit dem Herzen auf dem rechten Platz. Amen. Lasst uns beten. Gott im Himmel und auf Erden, du bist gerecht und du willst Gerechtigkeit. Du bist barmherzig und du willst Barmherzigkeit. Gepriesen sei dein Name. Ach, dass du das, was Matthäus schreibt, widerlegen wolltest. Ein Mensch, der furchtsam ist, und das obendrein aus gutem Grund, und in seiner Furchtsamkeit genau das tut, was die religiösen Lehrer Israels ihm empfehlen. Ein Mensch, der keinerlei Schaden anrichtet, der braucht vielleicht Ermutigung und seelischen Beistand, aber der gehört niemals dahin geworfen, wo Heulen und Zähneklappern ist. Gott, widerlege Matthäus. Das Reiche immer reicher und Arme immer ärmer werden. Das ist wohl so, damals wie heute. Dir und uns sei es geklagt. Aber es kann doch nicht sein, dass diejenigen, die diesen Prozess fördern und betreiben, dies mit dem Eindruck tun können, damit ein biblisches Gebot, dein Gebot, zu befolgen. Gott, widerlege sie. In diesem Widerlegen lass auch uns die Rolle finden und wahrnehmen, die wir spielen können. Lass uns die Furchtsamen tragen und, wenn's geht, ermutigen. Lass uns Schwächelnde stützen und stärken. Lass uns Pechvögel aufpäppeln. Und bewahre uns, Gott, davor, andere und uns selbst zu überfordern. Und alles, was wir auf dem Herzen haben, an Kummer und Seligkeit, das höre, wenn wir es hineingeben in die Worte, die dein Sohn Jesus Christus uns zum Beten in den Mund legt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die Woche, die heute beginnt, hinein mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.